BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute am Freitagvormittag Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Begrüße Sie recht herzlich an diesem sonnigen Vormittag. Der Sommer dreht schon wieder auf in Richtung Wochenende. Wir haben Sommerferien in Bayern. Wir haben super sonniges Wetter und wir haben viele von uns, die Urlaub machen, entweder hier bei uns oder sogar Bayern, die im eigenen Freistaat ihre Ferien verbringen, ob alt oder ob jung. Und deswegen sprechen wir heute auch über eins unserer attraktivsten Ferien- und Erholungsgebiete, die wir zu bieten haben, in Franken sowieso, aber auch in ganz Bayern, nämlich das fränkische Seenland, das aus mehreren Seen besteht. Darüber wird noch zu sprechen sein. Und es gibt eine kleine, aber feine Personenschifffahrt am Altmühlsee zum Beispiel. Da ist ein schwimmendes Aushängeschild seit längerem unterwegs, die MS Altmühlsee, ein Ausflugsschiff. Das hat einen offiziellen Namen, nämlich den bereits genannten Altmühlsee. Es hat aber auch einen Spitznamen. Es ist die kleine, aber feine Betty, die da unterwegs ist, 1985 gebaut in der Nähe von Bonn, war dann einige Jahre am Forgensee im Süden unseres Freistaats eingesetzt und dann ist die Betty an den Altmühlsee ins fränkische Seenland gewechselt und seitdem dreht dieses Schiff dort täglich seine Runden im Linienverkehr, aber auch für Sonderfahrten und die einzige Frau unter den Schiffsführern dieses Schiffes ist Kapitänin Phoebe Preis. Sie ist heute zu Gast bei Habe die Ehre. Begleitet wird sie von Daniel Burmann, dem Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee. Ich freue mich auf meine Gäste. Jetzt fahren wir über den See. Phoebe Preis steht am Ruder des Ausflugsschiffs Betty, das auf dem Altmühlsee in Mittelfranken seine Runde dreht. Und Frau Preis, Sie haben ab und zu auch mal singende Kinder an Bord, aber zumindest Kinder an Bord, oder?
Ich habe einen ganzen Haufen Kinder an Bord, ja. Viele, viele Kinder.
Und singen die auch manchmal?
Manchmal singen die auch. Teilweise wird das Schiff auch von Kindergärten gebucht für eine Sonderfahrt, für die Piratenfahrten. Und ja, die Erzieher singen natürlich auch viel mit den Kindern.
Jetzt weiß ich nicht, ob das nur der Chor des Norddeutschen Rundfunks war oder ob auch dieses Lied irgendwie seine Wurzeln im Norden Deutschlands hatte. Aber kennen Sie das aus Ihrer Kindheit?
Das kann schon sein. Also es klingt mir schon vertraut im Ohr, aber ja, so direkt kann ich jetzt nicht sagen, ob das in meinem Kindergarten damals gespielt worden ist. So lang war ich nicht im Kindergarten und genau. Aber im Norden, ja, da haben Sie recht.
Und wenn wir schon dabei sind, singen im Job, ist das für eine Kapitänin standesgemäßes erlaubt? Singen Sie auch ab und zu mal oder summen Sie was?
Es ist bestimmt erlaubt, vielleicht sogar erwünscht. Es ist nur so, dass ich nicht so die Sängerin bin.
Umso schöner und besser können Sie erzählen. Einerseits den Leuten während der Fahrt erläutern, wo es lang geht auf dem Altmühlsee. Und gleichzeitig haben wir Sie heute ins Studio eingeladen, um etwas zu erfahren über den Beruf einer Schiffsführerin, einer Kapitänin, wie man dazu kommt, was man dazu alles erfüllen muss und wie die Ausbildung ist, wo vielleicht auch die Herausforderungen liegen. Wenn ich es jetzt einfach mal mit dem Autofahren vergleiche, gibt es vielleicht Parallelen. Die Frage, die sich stellt, es ist jetzt 10:10. Wir haben Saison, habe ich jetzt gerade gesagt. Sie sitzen heute bei uns im Studio ohne Ihr Schiff. So klein ist es nämlich auch wieder nicht, dass man es mitnehmen könnte. Wer um Himmels Willen steuert jetzt gerade die MS Altmühlsee?
Ja, der Robert steuert gerade die MS Altmühlsee. Wir sind ja ein ganzes Team an Kapitänen und springen natürlich füreinander ein. Ja, es wäre tatsächlich heute die Schicht gewesen, die ich gefahren wäre, wenn sie mich nicht eingeladen hätten. Genau, aber generell tausche ich auch gerne mit dem Samstag. Ja, und wie gesagt, wir sind ein Team von vier festen Kapitänen und zwei Aushilfskapitänen. Und dementsprechend haben wir immer jemanden, der ja für den anderen da ist und einspringt. Und genau. Ein Team eben.
Ein Team, ein familiäres Team, wobei das Familiäre ja insgesamt auch immer eine Rolle spielt. Am Altmühlsee habe ich zumindest das Gefühl, auch zwischen den Besatzungen und den Fahrgästen. Darüber werden wir vielleicht noch reden. An dieser Stelle hätte ich gerne unseren zweiten Studiogast begrüßt, Herrn Daniel Burmann, den Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee, quasi den Vorgesetzten von Frau Preis, aber auch jemanden, der sich mit dem Tourismus am Altmühlsee auskennt und vor allem der dieses bunte Völkchen an Schiffsführern gut kennt, weil er sie vermutlich alle eingestellt hat irgendwann einmal. Und es ist tatsächlich so, Frau Preis ist die einzige Frau und davor gab es auch noch keine Frauen am Steuer am Altmühlsee?
Ja, das ist richtig. Also ich kenne die Frau Preis jetzt auch noch gar nicht so lange. Wir hatten ja im Frühjahr dann Bewerbungsgespräch, haben Ausschreibung gemacht und sie hat sich da sehr gut präsentiert und wir hatten auch den Wunsch mal gehabt, wirklich auch mal so einen Rollentausch zu machen. Wir hatten bisher nur männliche Schiffsführer und haben jetzt zum ersten Mal eben eine Schiffsführerin. Und bei den Schiffsbegleitern, also im Servicebereich, da hatten wir bisher immer nur Frauen. Das war Frauendomäne, aber da haben wir zum ersten Mal diesmal auch einen Mann eingestellt. So haben wir mal einen Rollentausch gemacht.
Und wie sind die Erfahrungen nach einem Jahr Rollentausch?
Also es ist noch kein ganzes Jahr, aber wir sind jetzt mitten in der Saison, aber bisher haben wir sehr gute Erfahrungen. Ich sage, wir haben derzeit das beste Team, was wir je hatten, finde ich. Also wir haben echt eine gute Stimmung am Schiff, ein gutes Team. Also fühlt sich gut an.
Und ein buntes Völkchen, das darf man wörtlich nehmen. Es sind also nicht nur Menschen, die eindimensional auf das Steuern eines Schiffs ausgerichtet sind, sondern wir werden auch bei Phoebe Preis später noch darüber sprechen, was es noch so für Seiten ihrer Persönlichkeit gibt, die interessant sind. Aber das ist bei den anderen Schiffsführern auch so. Da hat auch jeder noch so ein bisschen seinen Nebenberuf oder sein Hobby und macht ihn zu einem interessanten Menschen.
Genau. Also wir haben schon immer Leute, die irgendwie besondere Menschen sind am Schiff. Wir haben halt familiäre Stimmung. Also jeder, der an Bord bei uns kommt, muss am Führerhaus vorbei oder hat Kontakt zum Schiffspersonal. Das macht die Größe des Schiffes eben einfach aus. Und auch während der Fahrt hat man viel Kontakt zum Schiffspersonal. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da eben Leute haben, die nicht nur das Schiff führen. Das sind regelrecht Entertainer bei uns. Und da haben wir ein ganzes buntes Volk an Leuten, die auch Musik mal machen und mal Instrumente in die Hand nehmen oder verschiedene Hobbys oder Nebenberufe haben. Also das ist bei uns was ganz Besonderes.
Was gibt es da an Beispielen zum Beispiel, wo Sie sagen, das hätte mich tatsächlich erstaunt, wenn ich es von jemand anders gehört hätte, aber dass ein Schiffsführer in seiner Freizeit auch noch das macht, ist ungewöhnlich.
Ja, wir haben zum Beispiel einige, die Musik machen. Einer ist zum Beispiel Gitarrenspieler, der baut sogar Gitarren, ist nebenbei noch Whisky-Kenner, der baut aus Whisky-Kisten Gitarren zum Beispiel.
Okay, unglaublich. Und die klingen so gut?
Ja. Und dann haben wir wiederum einen, der ist bei dem Eisbaden ganz speziell, also ist da irgendwie sogar Vorsitzender vom Eisbadenverband. Und ja, so haben wir ganz verschiedene Leute. Oder einer ist Biolandwirt, der dann und auch Musiker, der auch ein echter Medienstar ist, der schon ganz oft im Fernsehen oder im Radio war.
Ja. Und Eisbaden, das geht am Altmühlsee auch?
Ja, geht sogar sehr gut, ja. Und der wohnt da auch gleich in der Nähe und ist da sehr aktiv. Also er empfiehlt es jedem zu machen, hat auch uns empfohlen, da dann die Krankheitstage weniger werden.
Der Altmühlsee habe ich gelernt, auch auf einer Rundfahrt tatsächlich mit der Betty, mit der MS Altmühlsee, ist ja nicht sonderlich tief, glaube ich. Was ist da so die Durchschnittstiefe?
Ja, der Altmühlsee ist ein Flachwassersee, der ist tatsächlich nur so 2 Meter bis 2,50 Meter tief. Es gibt noch eine tiefere Stelle, die ist dann 5 bis 6 Meter, die sogenannte Auslauftulpe, aber ansonsten ist der wirklich nur 2,5 Meter tief ungefähr.
Und Stichwort Eisbaden, wenn es mal krachend kalt ist oder gut, die frühen Winter, an die können wir uns kaum noch erinnern, könnte der auch mal wirklich komplett zufrieren, also durchfrieren?
Also der Altmühlsee ist sogar einer der ersten Seen in ganz Deutschland, der zufriert. Natürlich, ja, in den letzten Jahren durch die milden Winter kommt es jetzt immer seltener vor, aber es ist tatsächlich so, dass sogar Eissegler dann zu uns kommen, weil das einer der ersten Seen ist, die dann bei der Frostperiode zufrieren. Und eben ist daher ist es natürlich auch gut geeignet zum Eisbaden. Die machen sich dann ein Loch rein und gehen da regelmäßig dann zum Eisbaden.
Also sommers wie winters, ein lohnendes Ziel, der Altmühlsee, wie auch das ganze fränkische Seenland. Es gibt übrigens aktuell von heute bzw. gestern Abend mutmachende Zahlen, was den Tourismus angeht, positive Zahlen. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt's an der Bengerz, natürlich an der Pegnitz einige Strände, sogar in Nürnberg einen aufgeschütteten Stadtstrand. Die Frage ist natürlich, wenn wir ins fränkische Seenland schauen, ob es da auch Strände gibt in der Form. Wir haben heute die Kapitänin der MS Altmühlsee zu Gast, Phoebe Preis. Gibt es tatsächlich auch Strandfeeling im Seenland?
Natürlich, es gibt ja auch diversen Sandstrände, die man dort hat, ja.
die aber quasi vermutlich künstlich aufgeschüttet sind irgendwie.
Ja, der ganze See ist ja künstlich, von daher müssen die Strände auch künstlich sein, ja.
Aber es gibt quasi nicht nur Ufer, die, sagen wir mal, Tieren vorbehalten sind oder wo Steine sind, sondern tatsächlich, wo man sich auch als Badegast hinlegen kann?
Tatsächlich gibt es 3 große Sandstrände, ja. Genau, an denen man ja Beachvolleyball zum Beispiel spielen kann, genau.
Bevor Sie Schiffsführerin wurden, kannten Sie den Altmühlsee eigentlich überhaupt?
Ja, natürlich. Ich wohne ja gleich in der Nähe, in einem kleinen Dorf. Und ich bin früher auch schon mit der MS Altmühlsee mitgefahren. Ich bin ja auch Mutter und mit Kindern macht man die Tour natürlich dann auch öfters, weil man überlegt, was könnte ich machen. Und es gibt ja auch in Wald den riesengroßen Abenteuerspielplatz, wo man sich oft aufhält und mit den Kindern dann eben einfach mal eine Runde über den Altmühlsee schippert.
Jetzt sagt man ja oft, so berufliche Entscheidungen im Leben fallen manchmal oft, wenn man diesen Beruf immer vor Augen hat, schon als Kind. Also wenn irgendwie der Schornsteinfeger immer vorbeikam und man fand es immer lustig, was der so gemacht hat, dann will man irgendwann Schornsteinfeger werden. Oder eben in dem Fall, wenn Sie das Schiff dauernd vor Augen hatten, vor der eigenen Haustür, war es tatsächlich so, dass Sie dann irgendwann mal auch in jugendlichem Alter schon gedacht haben, Mensch, auf so einem Schiff möchte ich mal verantwortlich fahren?
Das kann ich schwer sagen, weil ich nicht am Altmühlsee groß geworden bin, sondern ganz woanders in Deutschland. Aber ich denke, Kapitän zu werden ist mehr so ein junger Traum. Vielleicht wollte ich früher Prinzessin werden, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Eigentlich kam es später. Also ich wollte schon immer ganz vieles machen. Und einen Beruf zu finden, der sich von anderen Berufen ein bisschen abhebt und ein bisschen was Besonderes ist vielleicht.
Von daher wäre die Frage zu stellen, war Schiffe versenken schon immer mehr Ihr Ding als Mädchenkram?
Schiffe versenken, weiß ich nicht. Ich habe es ja jetzt noch nicht geschafft, das Schiff zu versenken, aber es ist auch schwierig, weil ja der See so flach ist. Von daher lässt sich dieses Schiff auch nicht versenken. Es ist ja unsinkbar.
Das ist beruhigend. Wegen der Tiefe des Sees oder weil das Schiff so stabil ist?
Für die Gäste ist es bestimmt sehr beruhigend, wenn ich sage, dass das Schiff doppelt so hoch ist wie der See tief.
Also wenn es sinken würde, würde man immer noch oben trocken sitzen?
Nicht nur oben. Also unten kriegt man zwar nasse Füße, aber wir können immer noch Kaffee ausschenken.
Das heißt, um es nochmal sich vorstellen zu können, das Schiff hat 2 Ebenen sozusagen. Einen Aufbau, einen ersten Stock und einen Erdgeschoss.
Genau, wir haben quasi einen halben Stockwerk auch noch hinten, das Achterdeck und dann das Oberdeck noch dazu. Unten haben wir einen Kiosk drin, wo man eben auch von Pizza bis Pommes, von ja, Eis bis Kuchen und von Kaffee bis Bier alles bekommt. Ja, und die Betty ist 6 Meter hoch und der See, wie gesagt, ja 2,5 bis 3 Meter tief.
Und Sie als Kapitänin sind wo? In der Mitte oben, vorne, hinten?
Vorne unten. Ja, genau.
Okay.
Genau. Das heißt, wir haben einen sogenannten Buglander. Das heißt, ich kann mit dem Bug anlegen und die Leute kommen vorne rein über eine Bugklappe. Das heißt auch, wir sind barrierefrei. Kinderwagen, Rollstuhlfahrer oder eben auch
Rollatoren,
genau. Haben wir viele. Passt alles drauf. Wir nehmen auch Fahrräder mit. Da sind wir sehr flexibel. Und ja, jeder muss an mir vorbei. Ja.
Was schön ist, weil Sie auch anbieten, manchmal Aufgaben an Bord zu übernehmen. Nicht, weil Sie Personalknappheit haben, sondern weil es einfach Spaß macht. Darüber sprechen wir aber noch. Das heißt, vorne links unten ist auch ein guter Platz für diese Anlegemanöver. Da hat man den besten Überblick auch. Weil dachte ich vielleicht eben von oben Mitte hätte man den besten Blick. So.
Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert von oben Mitte, weil mir da das Steuerrad fehlt.
Okay, Sie können gar nicht anders.
Ich finde den Platz ganz gut.
Das mit den Frauen und dem Schiffe versenken, wir haben uns ja historisch ein bisschen schlau gemacht in der Nautik. Einst galten ja Frauen an Bord eines Schiffes tatsächlich als böses Omen. Ist das nur eine Mär oder haben Sie das auch so gelesen in der Schiffskunde, die Sie vermutlich irgendwann mal als Theorie lernen mussten?
Ja, natürlich kriege ich das auch ab und zu ab.
Ja, wenn jemand das Schiff betritt, der sagt,
so
oh Gott, eine
die
Frau.
Die ersten Arbeitstage waren schon, also an Bord muss man sich schon manchmal an einen rauen Ton gewöhnen, bei uns nicht, aber ich war ja schon woanders auf Schiffen und dementsprechend ein rauer Ton gehört dazu und das macht es vielleicht auch aus. dass man als Frau den Job vielleicht nicht unbedingt, ja, nicht jede Frau möchte ihn vielleicht machen. Mhm. Man muss schon ein bisschen
ein Selbstvertrauen haben.
Genau.
Wobei tatsächlich, war ja tatsächlich der Brauch oder die Mär, die Frauen würden also nicht nur Unglück bringen an Bord, sie würden auch Stürme auslösen oder gar den Untergang eines Schiffes herbeiführen. Was ich umso kurioser finde, weil ja die meisten Schiffe auch schon damals, als das die Runde gemacht hat, ja Frauennamen immer hatten. Und mit weiblichen Artikeln und mit weiblichen Pronomen bezeichnet wurden. Also das ist immer so zwiespältig, finde ich. Einerseits sagt man, Frauen bringen Unglück und dann benennt man das Schiff nach einer Frau. Komisch, oder?
Ja, um die See zu besänftigen.
Vielleicht braucht so tatsächlich.
Man die Frau. Und da die Crew meistens männlich ist und die sich dann um diese eine Frau streiten, es sind natürlich die Stürme schon vorgesehen.
Aber diese Aberglauben, diese Mythen, die haben zum Glück keinen Bestand mehr und auch diese bösen Omen gehören nicht mehr dazu. Trotzdem, Leitungsfunktionen werden an Bord immer noch oft von Männern oder an Männer vergeben, sage ich jetzt mal. Und Schiffsführerinnen, Kapitäninnen gibt es vergleichsweise wenig. Woran liegt es tatsächlich, dass es so eine traditionell männliche Domäne ist, dass sich Frauen weniger trauen, dass der Zugang zum Beruf vielleicht auch mal Frauen nicht erlaubt war und man quasi erst seit kurzem Kapitänin werden kann? Woran liegt's? Das waren jetzt einfach mal so Ideen.
Ja, ich denke an allem, auch natürlich von der Vergangenheit her, dass man den Frauen nichts zugetraut hat oder weniger zugetraut hat und eben auch die Führungsposition vielleicht auch nicht. Wobei ich ja als Frau und Mutter sagen muss, Führungsposition hat man als Mutter auch.
Ja, da führt man ein kleines mittelständisches Unternehmen, so hieß es immer, ne?
Genau. Ja, genau.
Und rein körperlich ist auch komisch, ne? Weil der Kapitän hat ja meistens mit den schweren Tauen oder irgendwelchen Segeln und Ankern ja nichts zu tun. Das machen alles die Matrosen. Das heißt, der kann sich körperlich eigentlich zurücklehnen.
Ja, kann man jetzt auch nicht sagen. Also natürlich auch körperlich. Also ich als Kapitän lenke jetzt nicht nur das Schiff, sondern ich muss die Ölstände kontrollieren. Ich muss schauen, dass an Bord alles in Ordnung ist. Es ist genauso wie ein Pilot, der, bevor er losfliegt, erstmal sein eigenes Arbeitswerkzeug kontrolliert, damit nichts passiert. Das muss der Kapitän und der Pilot selber machen. Natürlich gibt es Mechaniker, die reparieren und das ganze Fahrwerk auch unterstützen. Aber man braucht ein gewisses technisches Know-how. Und von der körperlichen Arbeit her, meine Aufgabe besteht auch darin, den Fäkalien-Tank leer zu pumpen. Okay. Dieser Schlauch ist sehr schwer. Das alles auch in einer gewissen Zeit. Ich muss auf den Punkt natürlich abfahrbereit sein. Und wenn ich anlege und merke, okay, wir haben kein Frischwasser mehr, der Fäkalientank ist voll, dann muss das innerhalb von 10 Minuten gemacht werden. Und dann ist man am Rennen und dann braucht man auch ein bisschen Muckis.
Ja, ja, also das ist eindrucksvoll, was Sie da alles tun müssen. Das heißt, im Endeffekt ist es eine One-Woman-Show, so klingt es so ein bisschen. Sie haben gar keine Art von Besatzung oder Matrosen?
Doch, habe ich. Ja. Natürlich, okay. Natürlich. Also wir sind zu zweit an Bord. Wir haben einen Service-Mitarbeiter dabei, ein Schiffsbegleiter. Und wie der Herr Bohmann vorher schon gesagt hat, das war früher die weibliche Besatzung. Jetzt haben wir einen Mann dabei. Aber auch die haben gut zu arbeiten und gehen mit an Hand natürlich, wenn es gewisse Sachen gibt. Man unterstützt sich immer gegenseitig. Servicepersonal hat natürlich auch den ganzen Kiosk. Die müssen die Kisten rein und raus schleppen und so weiter. Und natürlich auch alles auf den Punkt, wenn wir anlegen. In der normalen Gastronomie kann ich ja meine Getränke austauschen oder auffüllen, wenn ich meine, dass ich Luft habe. Und bei uns ist es eben nur dann möglich, wenn wir anlegen.
Und auch da ist es so, dass Sie frontal anlegen müssen. Also auch zur Bestückung mit Waren geht es nicht irgendwie seitlich am Kai, wie man sich so vorstellt, im Hafen.
Da ist es einfacher, natürlich mit dem Bug anzulegen, da wir eben diese Bugklappe haben und man dort mit dem Wägelchen hochfahren kann, um die Getränkekisten reinzubringen. Aber natürlich müssen wir auch seitlich anlegen und das ist mit dem Schiff eher so die Herausforderung.
Mhm. Der Altmühlsee ist jetzt nicht riesig, aber er ist durchaus groß. Das heißt, Sie fahren da wie oft einmal die Runde am Tag? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob wir unter der Woche oder am Wochenende fahren. Am Wochenende haben wir natürlich mehr Linien als unter der Woche. Unter der Woche sind es 3 Linienfahrten. Um 12.45 Uhr legen wir das erste Mal ab und um 16.15 Uhr landen wir quasi das letzte Mal wieder in Schlungenhof. Und dreimal die Woche machen wir diese Piratenfahrt für die Kinder dann um 16.20 Uhr.
Mhm, genau, darüber werden wir auch noch sprechen, dass es quasi nicht nur einfache Ausflugsfahrten gibt, sondern auch so thematisch durchaus unterschiedliche Fahrten, die man machen kann, auch musikalische oder eben auch tatsächlich für Kinder. Herzlichen Dank. Wir sprechen heute über Seen, aber auch über Fließgewässer, die diese Seen vielleicht mit Wasser speisen oder aus denen sich Fließgewässer wieder woanders hin entwickeln, um Wasser zu transportieren. Also manchmal auch ein komplexes System von korrespondierenden Röhren. Sowas gibt es auch. Sowas Ähnliches passiert auch im fränkischen Seenland. Aber das ist jetzt eher die Erklärung eines Laien. Wir haben Daniel Burmann heute zu Gast, den Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee. Und es klang vorhin schon an, Herr Burmann, der Altmühlsee ist gar kein richtiger Natursee, der gewachsen ist, sondern das ist ein künstlicher See. Trotzdem ist er ein schöner See.
Ja, genau. Also das Ganze ist ja, fränkisches Seenland ist damals entstanden als wasserwirtschaftliches Großprojekt. Das ist nach wie vor das größte wasserwirtschaftliche Projekt Bayerns mit Kosten von 500 Millionen D-Mark damals. Es war ein Landtagsbeschluss 1970 vorausschauend, wo man eben diese Seen errichtet hat. Und der Zweck war, dass man Wasser von regenreichen Süden oder wasserreichen Süden in den wasserarmen Norden überleitet. Und da dienen eben die Seen als große Wasserspeicher. Und gerade heuer haben wir es auch wieder gesehen, dass das schon sehr sinnvoll ist, das Ganze. Also wir hatten ja ein nasses Frühjahr oder Frühsommer. Da ist zum Beispiel rein rechnerisch das ganze Wasservolumen vom Altmühlsee einmal übergeleitet worden. Der nächste ist dann der kleine Brombachsee, wo das übergeleitet wurde.
Genau, also es ist, wie viele Seen gibt es insgesamt? Vielleicht können wir sie alle nochmal nennen.
Ja, die 3 großen sind eben der Altmühlsee, der Brombachsee und der Rotsee. Aber insgesamt haben wir im fränkischen Seenland 7 Seen sogar. Also sind noch ein paar kleinere dabei, die kennen einige gar nicht. Mhm. Ja, zum Beispiel Dennenloher See oder Hahnenkammsee, das sind insgesamt 7 Stück.
Sind das so kleine Geheimtipps oder wo Sie sagen, das ist ganz gut, dass die Leute nicht kennen?
Nee, also ich finde, die ganze Region macht den Charme aus und für die Urlaubsgäste oder auch für die Einheimischen gibt es jetzt keine Grenzen. Also man sieht sich alles mal insgesamt an.
Und wasserwirtschaftliche Maßnahme, dahinter verbirgt sich, also obwohl man jetzt, wenn man da entlang fährt, beispielsweise mit dem Rad am Seeufer, sieht man viele Menschen, die da Urlaub machen, die sich erholen, die Windsurfen, die am besagten Sandstrand liegen. Aber quasi touristisch sind die Seen gar nicht angelegt worden oder aus touristischen Gründen.
Ja, also der eigentliche Grund war wirklich dieser wasserwirtschaftliche Zweck, aber es hat sich natürlich da nebenbei dann eine tolle Freizeitregion entwickelt und wir haben momentan 1,3 Millionen Übernachtungen im Jahr, 5 bis 6 Millionen Tagestouristen im fränkischen Seenland. Ja, das ist schon ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in unserer strukturarmen Region mittlerweile.
Das heißt, dieser Tourismus hat sich einfach so als Nebeneffekt entwickelt oder hatte man den damals, als die Seen konzipiert worden sind, schon auch ein bisschen im Auge?
Also man hatte es schon im Auge, deswegen sieht man ja auch, dass Badestrände angelegt wurden. Also man hatte das schon im Auge. Es sind deswegen auch die Seenzweckverbände gegründet worden. Also wir sind quasi für den touristischen Bereich zuständig, während das Wasserwirtschaftsamt, das sind staatliche Seen, die sind eben für diesen wasserwirtschaftlichen Zweck zuständig.
Es gibt wenig Punkte, wo diese Seen tatsächlich zu sehen sind. Also hatte ich öfter mal schon Kontakt mit Kollegen, die hingefahren sind. Gesagt, wir haben diese Seen, auf dem Navi habe ich gesehen, der ist vielleicht 200 Meter neben mir, aber ich sehe ihn nicht. Und dann sage ich, okay, das hat vielleicht damit zu tun, dass es wenig erhöhte Punkte gibt, wie im Voralpenland, wo man irgendwo vom Gipfel eines Berges auf die wunderbaren Seen gucken kann, sondern manchmal verbergen sie sich auch hinter einem Deich.
Genau, also gerade zum Altmühlsee gibt es so einen Ringdamm außenrum, laut Wikipedia der größte Staudamm Deutschlands. Und das ist da quasi mal aufgeschüttet worden, weil früher verlief ja da die Altmühl. Also das waren überschwemmte Altmühlwiesen, wo jetzt der Altmühlsee liegt. Mhm. Aber das Besondere im Fränkischen Seenland ist eben gerade, dass man überall direkt an den See ran kann, an alle Seen ran kann. Also das unterscheidet uns sehr von Oberbayern. Bayerischen oder auch österreichischen Seen, da ist viel Privatland außenrum, wo man gar nicht hinkommt. Mhm. Und bei uns kann man immer direkt ans Ufer entlang. Auch der Radweg oder Fußweg geht immer direkt am Ufer entlang. Das schätzen die Gäste sehr bei uns.
Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, Sie haben es gerade gesagt, da waren schon Flussläufe gewesen, waren an allen Stellen, wo heute Seen sind, tatsächlich nicht mal ein Tümpel vorher? Oder war da schon mal was gewesen, was so ein bisschen kleiner See war?
Nee, also tatsächlich, wo jetzt der Altmühlsee ist, da ist damals die Altmühl eben durchgelaufen und es gab halt dort häufig Überschwemmungen auch und deswegen gab es so überschwemmte Wiesen und in dem Bereich ist jetzt dann der Altmühlsee entstanden. Man hat da als Ausgleich dann auch die Vogelinsel angelegt, das ist ja mittlerweile eins der wichtigsten Vogelschutzgebiete in ganz Bayern oder sogar in Deutschland. Und das hat man damit eigentlich als Ausgleich angelegt.
Mhm. Wo die MS Altmühlsee auch vorbeifährt an dieser Vogelinsel, ja. Wo auch Phoebe Preis als Kapitänin einiges dazu Wissenswertes erzählt. Weil das ist ja tatsächlich ein Bereich, wo Tourismus eben nicht stattfinden soll. Oder zumindest sehr zurückhaltend auch Besucher nur zu Fuß hingelangen sollen, weil tatsächlich sonst die Ruhe der Tiere gestört werden würde.
Ja, also die Vogelinsel ist ein wichtiges Naturschutzgebiet, 200 Hektar groß, aber es gibt einen Teil, wo ein Lehrpfad drauf ist mit Aussichtsturm, der ist zugänglich, da ist es auch gewünscht, da gibt es auch Führungen vom LBV zum Beispiel, aber ansonsten sollen die Tiere hier ungestört sein und man kann tatsächlich, habe ich selber schon gesehen, einen Seeadler beobachten, ich habe einen Fischadler schon beobachtet bei der Fischjagd, also das ist dann das Besondere bei uns am Alpensee.
Und da stört wahrscheinlich so ein Schiff, was da still im Wasser liegt, eher weniger als jemand, der mit dem Mountainbike da durchheizen würde.
Ja, es ist halt so, die Schifffahrt hat natürlich eine Genehmigung bekommen, muss ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und es ist ja so, der südliche Teil des Altmühlsees ist eher touristisch und der nördliche Teil, der ist dann der Natur vorbehalten und das funktioniert eigentlich recht gut.
Und die Entscheidung tatsächlich, Schiffe touristisch zu nutzen und zu fahren, eine Seeschifffahrt einzurichten, das war auch schon damals Teil der Idee oder kam das erst später?
Das kam tatsächlich erst später, jetzt speziell am Altmühlsee kam das später die Idee und es war auch umstritten, die Personenschifffahrt am Anfang. Mhm. Da war ich noch nicht Geschäftsleiter, aber da gab es Proteste von Naturschutzverbänden und hat sich aber dann schnell eigentlich eingerichtet. Jetzt ist es eigentlich undenkbar. Man kann das gar nicht mal wegdenken. Mhm. Und damals gab es aber wirklich Proteste. Aber die haben sich dann schnell angefreundet mit dem Schiff.
Und das Schiff selber, wir haben es vorhin kurz beschrieben, dass es einen offiziellen Namen hat, aber auch einen Spitznamen, nämlich die Betty. Der hat sich eingebürgert inzwischen. Wer hat sich den ausgedacht?
Diesen Namen gibt es noch nicht so lange, denn da haben wir einen Bürgerwettbewerb gemacht, da konnten wir Ideen einreichen und da haben wir einen riesen Zuspruch. Also da kamen, glaube ich, über 300 Meldungen mit Schiffsnamen, allein bei Briefe und Postkarten und dann gab es noch im Internet auch noch einige Zuschriften und dann sind wir auf den Namen Betty gekommen, weil für uns hat das Schiff irgendwie so einen Charakter von einem älteren Dame irgendwo.
Gab es auch andere fränkische Namen, die in Frage gekommen wären aus Ihrer Sicht? Gab es da so ein Ranking irgendwie? Man sagt, die Meicheret käme gleich.
Also wir haben so eine kleine Vorauswahl getroffen und dann haben wir tatsächlich im Rahmen einer Piratenfahrt wurde das dann gezogen, dieser Name. Mhm. Aber da waren ganz witzige Namen dabei. Mir fallen jetzt nicht mehr alle ein, aber da waren also ziemlich witzige Namen dabei. Aber wir wollten schon, haben dann so eine Vorauswahl getroffen. Der Name muss schon irgendwie passen zu unserem Schiff.
Mal was vorhin hatten mit dem Mann, Frau und böse Omen und so. Das heißt, männliche Namen wären gar nicht in Frage gekommen. Männliche Spitznamen.
Ja, doch, waren schon auch dabei. Aber für uns ist das Schiff eher ein. Hat eher einen Damencharakter.
Hat einen Charakter, ja. viele, die auf dem Schiff tätig sind, haben auch einen Charakter und einen interessanten Charakter obendrein. Deswegen haben wir sie uns heute eingeladen. Phoebe Preis ist heute zu Gast, die Schiffsführerin, und wir werden gleich nochmal über Schiffsmanöver sprechen und über die Schwierigkeit, so ein Schiff tatsächlich zu bewegen. Vielleicht ist es gar nicht so schwer, aber es ist zumindest anspruchsvoll. Etwas mehr noch zu erfahren von unserem heutigen Gast, von Phoebe Preis, der Kapitänin der MS Altmühlsee, die vorhin so im Nebensatz gesagt hat, ja, ich kenne zwar den Altmühlsee und ich kenne das Schiff schon seit langer Zeit, denn ich wohne quasi nebenan, aber aufgewachsen sind sie tatsächlich in einem Flachwassergebiet, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, Flachlandgebiet auch.
Flachlandgebiet auch.
Ziemlich.
Genau, also geboren überhaupt nicht im Süden Deutschlands, sondern... Am Mittellandkanal irgendwo.
Ja, irgendwo im Emsland, genau, in der Nähe von Osnabrück.
Und da kannten Sie Schiffe nur so vom, naja, ich meine gut, nicht weit weg sind die großen Häfen Norddeutschlands und die Ostsee ist auch nicht so weit. Das heißt, als Kind hatten Sie überhaupt schon mal eine Vorstellung von einem Boot, von einem
Schiff? Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon eigentlich immer auf Amrum, haben wir immer Familienurlaub gemacht. Mhm. Das heißt, als kleines Kind bin ich natürlich schon viel Fähre gefahren. Oder was heißt viel? Eben der Jahresurlaub, den hat man dann eben auf der Insel Amrum gemacht. Ja.
Und können Sie sich noch erinnern an Ihre erste Bootstour? War das tatsächlich eine Fähre oder sind Sie mal mit dem Schlauchboot oder mit der Familie irgendwo mal rumgepaddelt?
Also meine erste Tour wird wahrscheinlich die Fähre gewesen sein, weil ich da noch Windeln getragen habe. Also ich kann mich nicht dran erinnern, aber es wird so gewesen sein. Mhm.
Und später hatte die Familie irgendwie einen Bezug zu Wasser, zu Schiffen, zu Booten, zum Surfbrett?
Also den Wassersport nicht. Mein Vater hat dann auch Modellschiffe gebaut, so als Hobby nebenher. Ja,
aber nicht die in der Flasche? Sondern
nein, nicht die in der Flasche, sondern die, die man dann wirklich auf dem Tümpel rumfahren lassen kann. Wir haben auch immer schon einen Gartenteich gehabt. Und
also auch so richtig mit Elektromotor oder so die selber fahren, die man
ja,
fernsteuern kann?
Ja, aber er hat schon immer gerne gebastelt. Mhm. Ja, alles, was jetzt das ferngesteuerte Auto oder eben das Bootchen oder auch, es ist noch gar nicht so lange her, dass er versucht hat, ein U-Boot zu bauen.
Tatsächlich?
Ein kleines, ja,
das
so modellmäßig. Genau.
Das hätte im Altmühlsee wenig Freude, ne?
Ja, siehst du, ja. Naja.
Tauchmanöver wären da wahrscheinlich schnell zu Ende. Und Sie haben dieses Hobby ehrfürchtig bestaunt oder haben Sie gesagt, ich möchte auch, dass du mir ein kleines baust? Oder gab es in der Kindheit schon, ich versuche mal rauszufinden, irgendwie was sie zum Thema Schiff und Boot schon geführt hat?
Also ich bin früh schon in Jugendfreizeiten gewesen und da war auch die ein oder andere Möglichkeit. Mit 15, glaube ich, oder mit 16 war ich 2 oder 3 Wochen auf dem Eiselmeer in einer Segelfreizeit. Da hat man also schon das Segeln gelernt. Da davor war ich schon mit Jugendgruppen ja bis nach Griechenland, wo man eben auch 24 Stunden auf der Fähre sein musste und ja.
Und das hatte genau. Damals schon einen bestimmten Reiz auf Sie ausgeübt oder war das in Kindheitszeiten einfach, ja, war halt so?
Also ich muss sagen, in der Kindheit, ich war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, sehr, sehr Mama-Rock-Zipfel bezogen und habe mich gar nichts getraut. Also weder telefonieren alleine noch alleine zum Nachbarn gehen, um irgendwas zu fragen, das ging nicht. Und ich glaube, dass meine ganze Kindheit eher dazu da war, ja, mich selber kennenzulernen und gar nicht so ins Außen, was ich machen möchte an Hobbys. Oder man hat natürlich viel ausprobiert. Meine Eltern haben mir immer alles versucht zu ermöglichen, auch an Musikinstrumenten oder eben Hobbys vom, ob es jetzt Reiten ist oder Bogenschießen oder ja Instrumente, wie gesagt, von der Flöte bis zur Gitarre und Klavier. Man hat alles irgendwie mal ausprobiert, und es dann doch nicht weiter gemacht. So, der Ehrgeiz war dann doch nicht da. Hm.
Waren Sie dann eher so die Baumkletterin oder so der Bücherwurm, der im Kinderzimmer saß und rausgelockt werden musste in die freie Natur?
Auch das ist eine schwierige Frage, weil ich habe schon auch Bücher gelesen, aber ich kann auch auf Bäume klettern immer noch. Also ich bin ja die mittlere von 3 Mädels und wir waren alles Feldwald- und Wiesenhüpfer. Ja, wir sind in der Natur aufgewachsen, immer in kleinen Ortschaften gelebt. Und ja, wir haben einmal eine Zeit lang vorübergehend in einer Stadt gelebt. Und das war nicht gut. Es hat nicht harmoniert. Es hat nicht gepasst. Da hat eben der Baum gefehlt und die Wiese. Und, ja, genau.
Ich habe das mit dem Wassersport vorhin auch nur deswegen angeschnitten. Ich hatte mal ein Interview vor Jahren mit einem Kreuzfahrtschiffkapitän tatsächlich, der mir aber gestanden hat, also es ist ein Trugschluss zu sagen oder zu vermuten, dass Kapitäne Wasser lieben oder einen Bezug positiver Form zum Wasser haben. Es gibt auch Kapitäne, die hassen Wasser, die gehen auch nicht schwimmen und die sehen natürlich ihre Aufgabe als die an, das Schiff durchs Wasser und durch die Gefahren, die Wasser bietet, zu steuern, aber die mögen das Wasser überhaupt nicht.
Das ist auch ein netter Ansatz. Ich mag Wasser, ich mochte schon immer Wasser, ich bin Fisch. Ich war als Jugendliche auch so Rettungsschwimmer, also habe ich diese Kurse gemacht zum Rettungsschwimmer. Also Wasser war schon immer meins. Ja, ich liege auch ständig und stundenlang in der Badewanne.
Die wahrscheinlich ähnliche Temperaturen hat das Badewasser dann wie der Altmühlsee aktuell, oder? Wird es da richtig warm, wenn es da mal ein paar Tage hintereinander über 30 Grad hat?
In meiner Badewanne
im Altmühlsee? Im Vergleich zur Badewanne meine ich jetzt.
Ja, ich schwimme nicht so oft im Altmühlsee, mehr in meiner Badewanne. Von daher sage ich, also garantiert, meine Badewanne ist heißer. Ja. Ich mag warmes Wasser und ich liebe Wärme. Und sobald es jetzt in den nächsten Monaten dann schon wieder in Richtung Winter geht, dann fange ich schon an zu frieren, wenn ich dran denke. Also ich brauche es immer ganz warm. Ich bin nicht der Eisbader wie mein Kollege.
Genau,
da bewundere ich ihn sehr, dass er da dieses Eisbaden macht. Ich müsste mich sehr überwinden. Genau.
Aber Rettungsschwimmerin heißt, im Notfall könnten Sie Ihre eigenen Passagiere, wenn da jemand von Bord fällt, auch retten. Oder im Gegenteil würden Sie dann sagen,
ja, da also tatsächlich, tatsächlich habe ich ja auch gelernt, die Leute zu retten, ohne dass ich selber reinspringen muss.
Okay.
Das muss jeder Schiffsführer können. Das ist Teil der Prüfung, das Mann-über-Bord-Manöver zu machen. Und jeder, der auch einen anderen Bootsschein hat, muss das machen. Bei jedem Segelschein muss man das machen. Aber
das heißt, dieser Rettungsring wird dann geworfen, oder?
Ja, ich muss das Schiff vor allem dahin manövrieren, ohne ihn zu überfahren. Das ist schon die erste Herausforderung.
Mhm. Apropos manövrieren, wir manövrieren uns jetzt so langsam an die 11 Uhr Nachrichten ran. Das ist ja bei uns auch immer so ein bisschen eine tricky Sache, wie man heutzutage so sagt. Dieses Anlanden, was Sie uns vorhin schon beschrieben haben mit dem Bug voraus, da haben Sie Ihre bestimmten Stellen, die Sie schon kennen. Ist es trotzdem jedes Mal auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl?
Es ist natürlich immer eine, vorher hatten Sie es, glaube ich, schon erwähnt, wir lassen manchmal eben auch die Kinder oder Passagiere mal ans Steuer, um das so auszuprobieren. Das ist überhaupt kein Problem auf dem See, aber genau das Anlegen ist so das Haarige an der Sache. Wind und Wetter muss man mit einberechnen. Dann muss man auch noch berechnen, dass wir einen sogenannten Shuttle haben. Das heißt, wir haben eine Schraube hinten zum Manövrieren. Die kann man um 360 Grad drehen. Das heißt, es gibt keine Bremse, die ich auf einmal drücken kann wie im Auto, dass ich jetzt bremse, sondern ich muss komplett hinten erstmal die komplette Schraube umdrehen um 180 Grad und dann wieder Gas geben, damit das Schiff quasi im Rückwärtsgang dann fährt. Und dementsprechend muss man auch die Zeit dazu immer im Auge behalten, so wie Sie ja jetzt auch.
Ganz
wichtig.
Ich schaue schon wieder auf die Uhr. Genau.
Geschwindigkeit und Abstand zum Ufer einzuhalten, dass man genau weiß, wann starte ich das Bremsmanöver, wie viel Gas gebe ich nochmal. Wenn dann eine Böe kommt, muss man vielleicht doch nochmal nach vorwärts Gas geben und dann wieder zurückdrehen. Das ist ja eine haarige Angelegenheit.
Und das Ganze ist natürlich auch immer mit der Trägheit der Masse zu berechnen, weil das Schiff reagiert ja wahrscheinlich immer ein bisschen verspätet, sage ich mal, auf die Manöver. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben jetzt genau die Zeit vorgegeben und wir werden jetzt musikalisch auf die Nachrichten zufahren mit den Hofer Volksmusikanten und dem Stückler Auf geht's. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nach den 11 Uhr Nachrichten wieder dabei wären bei Habe die Ehre bei der zweiten Stunde. Ebenfalls natürlich mit unseren Gästen aus dem fränkischen Seenland.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Fiewig aus dem Studio Nürnberg. Phoebe Preis steht am Ruder des Ausflugsschiffs Betty, die auf dem Altmühlsee in Mittelfranken ihre Runden dreht. Heute ist sie zu Gast bei uns im Studio, begleitet ist sie von Daniel Burmann, dem Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee. Und wir freuen uns auf interessante Geschichten. Erstens von Bord, aber auch vielleicht von Gästen, die aus Bayern, aus der Umgebung, aber vielleicht auch ganz weit weg von ganz weit weg kommen, um die schönen Landschaften zu genießen, um das Erlebnis zu genießen, um den Naturschutz zu genießen. All das ist nämlich am Altmühlsee gegeben. Und Sie haben vorhin erzählt, Frau Preis, Sie kennen den See schon länger quasi auch vom Ufer aus, zunächst mal, bevor Sie Kapitänin geworden sind. Gibt es denn vom Blickwinkel her am Ufer vielleicht andere Dinge, die man sieht und Entdeckungen, die man auf dem Schiff macht, die man vom Festland gar nicht machen würde?
Natürlich, jede Perspektive ist anders, ja. Ob jetzt vom Schiff aus, vom Fahrrad aus, vom Segelboot auch wieder anders oder ja, von Spazierengehen her. Es ist immer, ja, es gibt immer andere Sachen zum Entdecken.
Und welche Perspektive ist für Sie die schönere, die vom Schiff aus oder die vom Ufer aus?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe meinen Traumjob schon gefunden. Es ist schon auch die Ruhe, die der See ausstrahlt. Mhm. Wenn man da ja zum Beispiel bei Sonnenuntergang auch fährt, das übernimmt oft der Kollege die Abendfahrt, die wir haben. Das ist einfach ja ein wunderschönes Feeling, dort auf dem Schiff zu sein und dort über den See drüber zu schauen, ja.
Und dabei trotzdem alles Wichtige, Technische und das Wohlbefinden der Gäste im Blick zu behalten. Das ist auch eine Form von Multitasking, die man da haben muss, oder? Nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man braucht auch ein bisschen psychologischen Hintergrund, glaube ich. Wenn man so viel mit Gästen agiert, mit verschiedensten Personen, Persönlichkeiten, von jung bis alt. Es ist wirklich alles dabei und auch auf verschiedenen Sprachen, wenn es sein muss. Ja, man muss schon ein bisschen flexibel sein auch.
Und tatsächlich Menschen aus dem Ausland haben Sie auch öfter mal an Bord?
Ja, immer wieder. Ja, immer wieder, dass man mal Englisch spricht. Ich habe ja den Vorteil, dass ich ja auch ein paar Brocken Spanisch spreche. Von daher, auch das habe ich schon auspacken dürfen an Bord. Ja, und so schlägt man sich durch.
Und das Schöne ist, dieser Teamgedanke, der ist auch sichtbar und hörbar, weil man sie erstens sieht. Sie haben ja vorhin gesagt, jeder muss an ihnen vorbei und sie sind auch während der Fahrt mehr oder weniger sichtbar. Sie sind aber auch hörbar. Das heißt, die Ansagen, die Informationen, die sie den Fahrgästen liefern, die kommen nicht von irgendeinem vorbereiteten Band oder aus der Konserve, sondern das machen sie bei jeder Fahrt live.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht's auch aus. Und das macht auch den Job aus. Also tatsächlich Jedes Ablegen vom Hauptufer von Schlungenhof aus Start in die neue Runde bringt wieder einen neuen Satz auf die Lippen, eine neue Wetterkabriole oder eben ja ein anderes Klientel, was man an Bord hat, ob das jetzt die 50 bis 80 Kaffeekuchengäste sind oder eben 120 Personen, Familien mit kleinen Kindern. Das ist so unterschiedlich und eine Bandansage, ja, ich will es nicht schlecht reden, aber es passt nicht zu mir, auf jeden Fall nicht. Mhm.
Und Verpflegung, weil Sie es gerade angesprochen haben, was kann man sich kulinarisches Gutes tun auf so einer, wie lange dauert die Fahrt, eine Stunde?
Die Fahrt dauert circa eine Stunde, ja, wir haben 5 Anlegestellen und ja, vom Kaffee, Eiskaffee, Bier, Radler, alles was man braucht, Wasser, Scholle, Kaffee in kalt, in warm, Schokolade mit Eis, ohne Eis, ja, von der Pommes bis zur Pizza und ja, vom Kuchen bis zum Eis. Es ist alles da.
Das macht Laune. Wir haben über die Vogelinsel vorhin gesprochen. Das ist ein Bereich, an dem man auch vorbeifährt, wo sie auch Informationen geben zu den Tierarten, die dort leben. Vor allem sind es ja Vogelarten. Und wir haben vorhin gesagt, das Schiff stört jetzt vielleicht weniger als Touristenmassen, die da über diese Insel laufen würden, was ja nicht gestattet ist. Das heißt, auch Sie haben da eine gewisse Grenze, einen Sicherheitsabstand, bis wohin Sie fahren dürfen?
Genau, das ist ganz klar angezeigt. Wir haben Bojen, orangene Bojen, wo keiner durch darf. Da darf auch kein Tretboot durch. Das ist ganz klar abgegrenzt. So quasi fast die Hälfte des Sees ist dort abgegrenzt und ja, und da haben die Tiere ihre Ruhe.
Was uns natürlich dazu bringt, dass es eine reiche Tier- und Pflanzenwelt gibt rund um den Altmühlsee, der weit mehr ist, aber natürlich als ein Weiher, ist ein richtiger, ausgewachsener, großer See. Und Phoebe Preis ist auf ihm unterwegs, beziehungsweise auf dem Schiff, auf der MS Altmühlsee. Und was mir aufgefallen ist, als ich sie eingeladen habe, war natürlich erstmal neben der Tatsache, dass sie eben die einzige Schiffsführerin sind, die Kapitänin im Team im fränkischen Seenland, war schon auch ihr ungewöhnlicher Name, Vorname, den darf ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Ich war mal irgendwann mit Latein und Altgriechisch beschäftigt in der Schule und Phoebe ist schon nicht ganz alltäglich, oder, als Vorname?
Ja, ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der so heißt wie ich.
Ich kenne ein paar Amerikanerinnen, die habe ich in einem Schüleraustausch kennengelernt. Da habe ich den Namen das erste Mal gehört. Allerdings, die sprechen ja komplett anders aus.
Phoebe.
Das ist die Phoebe, genau. Was wiederum auf meinen Nachnamen abzielt, weil ich war der Phoebe in der Schule. Aber das hat jetzt alles nichts damit zu tun, warum ihre Eltern sich gedacht haben, wieso benennen wir unsere Tochter nach einer griechischen Titanin, glaube ich war es. Ne? Also auch so ein Göttergeschlecht,
ja.
Das auch körperlich oder wie auch immer ziemlich groß war oder große Aufgaben vor sich hatte. Was war der Grund? Haben Sie mal nachgefragt?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich nachgefragt habe oder ob man es mir einfach erzählt hat. Mhm. Nein, mein Vater ist Physiker. Und es gibt einen Mikrokosmos und einen Makrokosmos. Und im Makrokosmos, da haben wir Planeten und Monde. Und Phoebe ist ein Saturnmond.
Ah, also dann schon quasi die Überleitung von der griechischen Mythologie hin zu den Himmelskörpern, die danach benannt worden sind.
Genau, und er ist ungewöhnlich. Er ist quasi fast nicht abkürzbar.
Mhm.
Und ja, und darum ging es wohl.
Und das griechische Wort Titanen, also das, was die Titanen ausmacht, ist ja nicht, dass sie titanisch sind oder groß. Da wären wir bei der Titanic, was natürlich schiffsführertechnisch ganz schlimm ist. Über Untergänge von Schiffen wollen wir heute gar nicht reden. Aber das Wort selber heißt sich recken, sich strecken. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben immer im Leben das Gefühl gehabt, Sie möchten ganz viel machen im Leben. Sie möchten ganz viel Erfahrungen machen. Das waren so irgendwie, war so Ihre Lebenseinstellung. Ist sie vielleicht bis heute noch? Also immer sich nach dem letzten Ziel recken, nie zufrieden sein mit dem, was man gerade hat. Immer die Augen offen halten, was gibt es sonst noch im Leben? Was liegt noch vor mir, was ich vielleicht noch mitnehmen könnte? Ist das etwas, was Ihre Persönlichkeit zumindest ein bisschen berührt?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es noch so ist, sondern dass es jetzt erst richtig anfängt.
Mhm.
Ja, genau. Früher war ich einfach zu schüchtern dafür. Ja, man hätte gerne gewollt, aber konnte nicht.
Mhm.
Ja, und in dem Laufe der Jahre, der Lebensjahre, lernt man ja viel dazu. Und so habe ich eben für mich auch irgendwann beschlossen, ich bin meines Glückes Schmied. Und meine Lebensphilosophie ist eigentlich, du musst wissen, was du willst.
Mhm.
Und nicht wissen, was du nicht willst.
Wobei das auch manchmal hilft, zu wissen, was man nicht möchte oder wenn man negative Erfahrungen im Leben gemacht hat, lernt man ja auch daraus, das möchte ich eben so nicht mehr machen.
Ja, dabei kann man aber sagen, wie soll es dann aussehen? Also es ist ganz wichtig, dass man sich ausmalt, dass die Zukunft ausmalt, wie die Zukunft aussehen soll. Wie möchte ich mich fühlen dabei?
Mhm.
Und das machen ja die Kinder schon in ihren Rollenspielen, dass man spielt, ich tue mal so, wie wenn es so wäre.
Mhm.
Und genau das ist es, was wir ja auch im Mentaltraining machen und in der psychologischen Beratung quasi. Man spielt schon mal das erwünschte Ich.
Mhm.
Und so wird man Stück für Stück so, wie man gerne wäre.
Mhm.
Das kann man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite ist es aber dieser tiefe Herzenswunsch, irgendwie zu sein, kommt auch vielleicht aus dem raus, was man eigentlich ist. Und so lernt man sich selber kennen und kann irgendwann authentisch im Leben stehen und sagen, ja, das bin ich. Ich muss niemanden kopieren, sondern ich bin ich, niemand anders. Und genau so fühle ich mich wohl und so soll es sein.
Das sind wir. Hieß früher das Stückle, was wir in der ersten Stunde gespielt haben. Genau das ist das Thema. Jetzt sind wir aber plötzlich bei einer Lebensberatung psychologischer Prägung gelandet und hatten doch vorhin mit der Kapitänin der MS Altmühlsee gesprochen. Das müssen wir so ein bisschen zur Deckung bringen. Das heißt, ganz kurz nochmal in Ihre Biografie eintauchen. Wir waren vorhin in Norddeutschland. Sie sind dann umgezogen irgendwann nach Baden-Württemberg. Auch da gibt es zwar ein Meer, ein schwäbisches, aber das ist der Bodensee. Da waren Sie auch weit genug davon entfernt.
Ja.
Aber so diese Geschichten, diese Sie gesagt haben, jetzt gerade die Kinder haben dann feste Vorstellung schon. Auch da hatten Sie noch nicht die feste Vorstellung, irgendwas in der Richtung beruflich zu machen.
Nein, wie soll ich das sagen? Ich wusste selber nicht, wohin. Ich wusste eben viel, was ich nicht will. Mhm. Aber ja, habe dann auch gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme.
Und da sagen in so einer Situation die Eltern ja oft oder auch die Lehrer, lern erst mal einen gescheiten Beruf, damit du was hast.
Ja,
und das wird dann ein ungeliebter Beruf in der Regel, weil man das halt nur macht, weil es die Eltern so wollen. Wie war es bei Ihnen?
Bei mir war es tatsächlich so, dass meine Eltern gesagt haben, find dich mal selber und geh mal ins Ausland.
Das ist natürlich intelligent.
Ja, genau.
Ja, viel besser eigentlich.
Und drum bin ich dann ein Jahr lang nach Südamerika, nach Ecuador gegangen. Mhm. Dort in eine Gastfamilie, habe dementsprechend, dort kommt das Spanisch her.
Mhm. Wie alt waren
Spanisch
Sie da?
Gelesen. Bitte?
Wie alt waren Sie da?
17.
17.
Mhm. Genau.
Da hat man noch nicht so viel gesehen vom Leben und dann geht man gleich so
Nein,
weit weg.
Nein, gleich nach der Schule, eben nach dem Realschulabschluss, dann für mich auch sehr schüchtern zurückhaltend. Es war ein großer Schritt für mich. Und aber Ecuador hat mir gezeigt, dass ich selber meines Glückes Schmied bin. Ja, tatsächlich. Also ich habe dort viel Armut gesehen. Es war dritte Welt. Ich habe das erste Mal Kinder hungern sehen auf der Straße. Und hat viel verändert in mir und hat mich eigentlich zu mir geführt, ich muss keine Angst vor mir und dem Außen zu haben. Mhm. Ja, ich kann einfach drauf losgehen und gucken, wo mich das Leben hintreibt. Ich bin dann natürlich nach Hause gekommen und habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo mein Kopf steht, weil ich auch die Problematiken der Deutschen nicht mehr so verstanden. Weil ich natürlich auch gesehen habe, dass Kinder hungern und nicht mehr verstanden habe, warum der Nachbar so einen Hass auf sein Unkraut hat. Ja, also einfach nur dieses, das zu vergleichen, zu sagen, was für Probleme hat der eine und was für Probleme hat der andere. Und da habe ich mich ganz schwer getan und wusste dann auch nicht, wo mein Weg hingeht. Und ich komme ja aus einer Generation, wo wir gelernt haben, wenn du dir einen Beruf suchst, da geht es nicht darum, was du machen willst, sondern sei froh, wenn du überhaupt eine Lehrstelle kriegst. Mhm. Es gibt 100 Bewerber auf eine Lehrstelle.
Im ganzen Gegensatz zu heute, wo sich die Firmen inzwischen bei den Auszubildenden bewerben, habt man das Gefühl.
Genau. Das heißt, ich musste irgendwie mich entscheiden, in welche Richtung bewerbe ich mich überhaupt und dann das nehmen, was mir angeboten wird oder das, was ich kriege. Und das war damals die klassische Bürokauffrau, als Mädchen.
Und vorher noch der Gedanke, Sie bleiben in Ecuador, weil Sie da so beeindruckt sind von dem Land und gleichzeitig von den Problemen des Landes und werden Entwicklungshelferin und kommen gar nicht mehr zurück. War das mal irgendwann?
Nein, das war damals in meinem Kopf. Ich war so beschäftigt mit mir selber und meine Gefühle auf die Reihe zu kriegen. Muss man auch dazu sagen, ich bin hochsensibel. Das heißt, auch das habe ich damals noch nicht gewusst. Das heißt, ich habe mich immer sehr erschlagen von allen Reizen gefühlt. Und was ich alles in 10 Monaten Ecuador erlebt habe, erleben viele in ihrem ganzen Leben nicht. Und das alles ist auf mich eingestürmt und ich habe das einfach dann alles in meinen Koffer gepackt und habe es wieder mit nach Hause genommen. Mhm. Und wusste ja auch selber nicht, wo es dann hingeht. Mhm. Ja. Es hat vieles durcheinander gebracht, aber im Nachhinein kann ich es jedem empfehlen, weil es sortiert doch irgendwie. Ja.
Und also, es weitet den Horizont
natürlich. Es weitet ungemein. Mhm. Und mit diesen Erfahrungen, der Wert dieser Erfahrung, der kommt später erst. Auch noch 20 Jahre später, wo man drüber nachdenkt, Mensch, damals habe ich das und das erlebt. So wie jetzt eben auch. Damals, ich habe mir auch Galapagos natürlich angeschaut, als ich in Ecuador war.
Die Inseln.
Und wir sind von einer Insel zur anderen auf so einem kleinen Fischerkutter gefahren. Wir sind immer 6 Stunden auf See gewesen. Und den Rest vom Tag haben wir diese eine Insel angeschaut, haben dann auf der Insel die Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen sind wir dann wieder auf diesen Fischerkutter. Und eines Tages sind wir in einen Sturm gekommen. Dann muss man dazu sagen, dass die Galapagos-Inseln im Pazifik sind. Das ist jetzt kein Mittelmeer.
Das sind ist der auch Pazifik. Heftige Stürme, die da passieren.
Es ist, genau. Und das war für mich so die Erfahrung, auf so einem kleinen Schiff, auf dem großen Pazifik in einem Sturm. Wir waren so um die 15 Menschen auf diesem Schiff und wir hatten natürlich auch einige Seekranke dabei dann. Wir hatten aber auch auf der anderen Seite Leute, die im Ölzeug draußen standen und den Sturm angeschrien haben. Also sowas gab es auch, war ich nicht dabei, aber ich war jetzt auch nicht derjenige, der mit der Tüte unter Deck gelegen ist. Und das hat mich auch bestärkt in dem, was ich jetzt tue, immer noch. Ja, also als ich das erste Mal dann jetzt vor 2 Jahren dann wieder in See gestochen bin, tatsächlich, dass ich auch dort hingeschrieben habe, okay, ich werde nicht so schnell seekrank. Seekrank wird jeder irgendwann mal, wenn es nur da lang genug dauert und heftig genug ist. Aber ich steige nicht auf ein Schiff und mir wird es gleich schlecht.
Und Sie würden wahrscheinlich auch bei bestimmten Wetterlagen jetzt nun wieder zurück zum Altmühlsee auch vermutlich gar nicht erst ablegen, wenn es gefährlich werden würde für die Fahrgäste, oder?
Das ist natürlich so eine Sache. Wenn ich weiß, dass es gefährlich wird, lege ich natürlich nicht ab. Das ist klar. Aber die Herausforderung ist ja, das Zwischenmaß dazwischen zu finden. Ich hatte den Fall schon tatsächlich vor ein paar Wochen, dass wir Sturm hatten und das Schiff hat ordentlich geschaukelt und wir hatten eine gebuchte Gruppe, Seniorengruppe von 55 Leuten mit Kaffee und Kuchen. Und die waren natürlich dann auch schon gleich, draußen hat es geregnet. Natürlich geht man dann schnell an Bord, setzt sich hin und freut sich über seinen Kaffee und Kuchen und es wackelt und schaukelt. Und ja, und die Sturmwarnungen leuchten und man überlegt als Kapitän, sage ich jetzt den Menschen ab und sage, es tut mir leid oder was mache ich? Natürlich entscheidet man dann immer so, dass es nicht gefährlich ist. Für mich war dann die Entscheidung tatsächlich ein Kompromiss, wo ich gesagt habe, wir warten jetzt noch 15 Minuten, genießen Sie Ihren Kaffee und Kuchen. Das kann man ja trotzdem an Bord machen zum Glück. Ich muss die Leute also nicht bitten zu gehen, das ist so der Super-GAU, der eigentlich passiert. Sondern ich kann sagen, okay, es ist alles gut, wir warten jetzt noch ein bisschen ab. Und dann schaut man nach Moor hoch und da kommt dann schon das bessere Wetter. Und dann habe ich gesagt, okay, es geht los, wir legen ab und sind dann hochgefahren. Und da war dann der See glatt und ja, und das Gewitter ist dann vorbeigezogen und dann ging es wieder. Aber natürlich, diese Entscheidung muss man treffen. Ja.
Entscheidungsfreudig muss man sein, auch gewisses Selbstvertrauen dann auch haben in die eigene Entscheidung. Das klang ja auch an, dass eine Persönlichkeit sich auch erst dorthin entwickelt. Auch eine Kapitänin ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die hat theoretische Kenntnisse, aber letztendlich muss sie in der Praxis dann schon auch immer aus der eigenen Lebenserfahrung entscheiden. Darüber werden wir noch sprechen, denn es interessiert uns natürlich in dieser Stunde auch noch, wie aus der Bürokauffrau tatsächlich die Schiffsführerin geworden ist, warum sie aber gleichzeitig nebenbei auch noch psychologisches Coaching betreibt und Teil einer Feuershow ist. Also es bleibt spannend bei Habe die Ehre. Heute bei Habe die Ehre zu Gast ist Phoebe Preis. Sie ist Schiffsführerin der MS Altmühlsee im fränkischen Seenland. Sie ist aber noch sehr viel mehr. Sie ist eine interessante Persönlichkeit, die wir schon so ein bisschen kennengelernt haben. Natürlich nicht in allen Details, aber zumindest ein bisschen Biografisches haben wir erfahren. Und wir haben auch erfahren, dass sie ja Kapitänin natürlich dann sind, wenn sie Schicht haben. Also heute zum Beispiel nicht, das macht dein Kollege für Sie. Aber das Schifffahrtswesen oder die Schifffahrt auf dem Altmühlsee ist natürlich ein Saisongeschäft. Das geht bis Oktober oder wann ist dann Schluss im Herbst?
Ende Oktober
ist dann Schluss. Das heißt, in der Zwischenzeit und auch im Winterhalbjahr und auch so zwischendurch machen Sie auch noch andere Dinge. Und es klang so an, auch Psychologie ist gefragt, wenn Sie mit Ihren Gästen an Bord umgehen. Aber Sie sind gleichzeitig eben tatsächlich auch ausgebildete psychologische Beraterin. Sie haben auch eine Ausbildung als Entspannungspädagogin, also nicht nur um Ihren Kapitänsjob zu unterstützen, sondern das sind eigene Bereiche, in denen Sie auch tätig sind.
Ja, das hat sich alles so ergeben. Ja, also irgendwann habe ich ja gemerkt, dass Bürokauffrau nicht ganz meins ist. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich bin schwanger geworden, gewollt. Also ich habe ein Wunschkind mit meinem Mann. Und ja, und dieses Wunschkind hat mich so ein bisschen an meine Grenzen gebracht auch. Man, ja, viele Leute haben, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Im Sinne von, dass Familie und Beruf auch eine Belastung sind.
Im Grunde geht es darum, dass man andere Vorstellungen hat oder meint, man müsste irgendwie so sein, wie andere einen gerne hätten und versteht es vielleicht auch ein bisschen falsch. Und so versucht man als Mutter immer die Übermutter zu sein oder die beste Mutter, die in der Gesellschaft als tolle Mutter anerkannt ist und vergisst vielleicht dann eigentlich darum, dass es darum geht, dass man Harmonie zu Hause hat und dass es dem Kind gut geht und dass es einem selber auch gut geht. Das vergessen die meisten, dass Mutter sein kann man nur sein, wenn man selber auch mit beiden Beinen fest steht und standhaft ist und stark ist. Und so habe ich mir damals einen klassischen Hausfrauen-Burnout aufgeladen. Das heißt, ich bin darunter zerbrochen über diesem Bild, was ich mir gemalt habe, was eine tolle, starke Mutter ist und was aber für Bedürfnisse meine Tochter gehabt hat, die das anders empfand anscheinend. Ja, und
die Parallele zum Berufsleben ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen, die es gerade beruflich immer perfekt machen wollen, die hohe Ansprüche an sich selber haben, dann oft diejenigen sind, die so einen Burnout erleiden, weil sie dem einfach nicht gewachsen sind. Aber der Anspruch ist immer wieder da und irgendwann überfordern sie sich.
Genau. Das ist einfach, sich selber das zu erlauben, dass man Pausen hat. Es hat damit dann irgendwann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe das Kind jetzt schon 4 oder 5 Mal gefüttert an dem Tag. Selber habe ich noch gar nichts gegessen, noch nichts. Und so bin ich dann auch immer schlanker geworden. Ich habe sehr viele Komplimente dafür gekriegt, bis zu einem gewissen Punkt, wo halt irgendwann mal jemand gesagt hat,
jetzt machen wir uns mal Sorgen.
Mach mal langsam. Ist ja schön, dass du so schick aussehen willst, aber so langsam geht es in die verkehrte Richtung. Und bis ich das mir selber zugestehen konnte, hatte ich dann schon meine Fühler in Richtung Psychologie ausgestreckt und hatte schon die ersten Unterlagen zu diesem Studium psychologische Beratung.
Das heißt, Sie wollten sich mehr oder weniger selber helfen?
Ich wollte mir selber helfen, genau. Ich war zuerst in der Mutter-Kind-Kur, ging ziemlich nach hinten los, weil ich dafür gar nicht stark genug war. Ja. Durch dieses Lernen, was geht da überhaupt ab in dem Kopf? Wie hängt das alles zusammen? Und was ist eigentlich der Weg, den man auch gehen kann?
Burnout-Kandidaten, habe ich zumindest in meinem Leben gelernt, sind auch welche, die sich am Anfang eben gar nicht selber helfen lassen wollen, auch von anderen nicht, sondern sagen, das wird schon irgendwie. Zweite Stufe ist dann irgendwie, ich helfe mir selbst, aber davon soll niemand was mitkriegen, das schaffe ich schon. Und sich dann irgendwann zuzugestehen, ich brauche Hilfe von außen. Ich muss es zulassen, dass mir jemand Hilfe gibt, dass mich jemand unterstützt. Das ist dann so die dritte Stufe.
Ja, da habe ich ja den Trick angewandt, dass ich das Ganze lerne. Also nicht zu einem Therapeuten hingehe, sondern mich selber zum Berater mache und zum Coach und dort die Techniken lerne und habe mich damit tatsächlich auch, muss ich sagen, danach die Ausbildung zur Entspannungspädagogin war eigentlich so der Durchbruch. Mit autogenem Training und progressiver Muskelentspannung sich die Zeit zu nehmen und wirklich zu sagen, ich bin sogar dazu verpflichtet, mir Pausen einzubauen, denn sonst kann ich ja meinen Job als Mutter nicht machen. Ja, denn wenn ich zusammenbreche, was bringt es der Familie? Also bringt nichts, also muss ich diese Pausen machen. Und das auf einen anderen Stellenwert zu setzen. Wirklich einfach nur in der Badewanne zu liegen, wenn es 2 Stunden sind. Ohne zu denken, oh Gott, ich bin so faul. Nein, sondern wirklich, du hast es dir verdient und du musst es machen. Du musst es machen, dass du danach wieder stark bist. Die Mutter, die schläft nachts nicht so viel. Also darf sie natürlich tagsüber ein Mittagsschläfchen machen, muss sie sogar. Ja, da ist nichts Verwerfliches dran. Aber es war zu meiner Zeit auch, dass viele Bekannte gesagt haben, die keine Kinder haben, schau dir die Mütter an, die sind so faul und die machen ja nichts, außer einen Kinderwagen rumzuschieben. Und das habe ich mir immer so aufgebürdet zu sagen, ich bin anders, ich mache das anders. Und das ist Blödsinn. Ja, es ist wirklich wichtig, dass man sich dann zurücknimmt und wirklich auch mal was abgibt. Und ich war aber auch und bin ich auch immer noch ein Verfechter davon, dass ein Partner, es ist egal, ob es jetzt die Mutter oder der Vater ist, aber ein Partner zu Hause bleibt und sich eben ums Kind kümmert, dass man es nicht immer in die Krippe gibt, sondern wirklich so ein Nest baut und sagt, okay, das ist auch ein Stück Heimat und das ist Verbundenheit, Verwurzelung in der Familie. Das ist wichtig.
Die Krippe ist sicher nicht schlecht, aber der andere Teil des Tages sollte zumindest ein solches Nest bieten und nicht, dass das Kind nach Hause kommt und da ist keiner. Da
genau.
Ist nicht mal was zu essen oder sonst was, das gibt es ja auch.
Genau, dass man auch diese Zeit auch in der Betreuung sind die Kinder ja auch sehr gut betreut. Denen wird nicht langweilig. Mhm. Aber vielleicht braucht man auch manchmal die Langeweile, um durch die Langeweile zur Kreativität zu finden. Und das kann man eigentlich nur leisten, indem einer einfach nur zu Hause sitzt. Eben vielleicht auch nur nachmittags. Das ist auch schon in Ordnung, gerade wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, dass sie diese 3-4 Stunden nachmittags für sich haben. Manchmal sieht man die auch gar nicht, die Kinder. Aber man ist da. Einfach nur für dieses Zeitfenster, wo das Kind kommt und sagt, ich will jetzt reden. Und das ist halt immer zu einem verschiedenen Zeitfenster. Und das ist, finde ich wichtig. Und früher war es mir aber so wichtig noch, dass ich eben die Krippe nicht akzeptiert habe und gesagt, ich mache das alles alleine und das Kind bleibt bei mir. Und und dadurch, dass ich doch weit weg von meinen Eltern lebe, konnte ich es auch nicht Oma abgeben und konnte eben kein Mittagsschläfchen alleine machen.
Das kenne ich.
Und das hat mich dann doch in quasi fast die Magersucht getrieben. Und eben auch, dass man sich, Burnout ist ja auch so diese soziale Abschottung, dass man sich zurücknimmt und sagt, ich habe keine Zeit und ich kann das alles nicht mehr. Und dann eben kein privates Leben mehr hat. Und da hat mir eben diese Ausbildungen haben mir da wahnsinnig weitergeholfen.
Das heißt, heute, da liegen jetzt ganz viele Jahre dazwischen, ist aber Ihre Tochter und auch Ihr Mann Ihr wichtigster Anker, so könnte man sagen. Da sind wir wieder bei der Kapitänin. Und aus dieser persönlichen Krise, die Sie erlebt haben, haben Sie sich qualifiziert und bieten das tatsächlich jetzt neben dem Kapitänsberuf an. Jemand kann sich an Sie wenden, kann zu Ihnen kommen. Sie machen ein Gespräch mit ihm und betreuen ihn eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, um ihm aus einer auch persönlichen Überforderung, Krise, was auch immer, zu helfen.
Ja, also ich hatte mich dann tatsächlich auf den Hausfrauen-Burnout spezialisiert, dass ich gerade die Mütter, die nicht loslassen können oder eben versuchen, sich einen Freiraum zu schaffen, da eben einfach eine Hilfe brauchen. Also man muss ja ganz klar unterscheiden zwischen Berater, Coach und einem Therapeuten. Ich bin kein Therapeut. Ich nehme keine Entscheidungen ab und ich rede auch niemandem rein, was er zu tun hat. Sondern ein Coach ist einfach nur jemand, der eine Möglichkeit aufweist und derjenige, der die Hilfe annimmt, der muss sie eben auch annehmen und umsetzen. Ja, also das ist der Weg, den man geht.
Phoebe Preis, die auf dem Altmühlsee unterwegs ist, nicht nur um Kaffee und Kuchen und um schöne Ausblicke und Einblicke und Einsichten den Menschen zu bescheren, sondern auch, wir haben über Kinder gesprochen in der ersten Stunde und gerade eben auch nochmal, auch Kinder sind bei Ihnen unterwegs und die wollen natürlich bespaßt werden, die wollen eine ganz besondere Schifffahrt erleben. Und da passen die Piraten wie die Faust aufs Auge.
Ja, irgendwann werden die Flaggen vorne ausgetauscht und die große Totenkopf-Piratenflagge wird gehisst.
Okay, ja. Und dann verändert sich nicht nur das Schiff, sondern auch die Kapitänin.
Nein, auch die Kapitänin. Ja, genau. Dann wird alles aufgefahren, was in Richtung Pirat so zu haben ist. Vom Piraten-Dreispitzhut bis zur Knarre. Und dann geht's los. Jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag, 16.20 Uhr jetzt in der Hauptsaison, legen wir ab Schlungenhof. Davor können sich die Kinder noch schminken lassen, wenn sie wollen. Und dann geht's los zur heißen Piratenfahrt.
Und die beinhaltet zum Beispiel auch ein Anlegen an Orten, wo Sie sonst nicht anlegen würden, normalerweise mit Ihrem Bug voraus?
Genau, ja, mit dem Bug voraus. Das ist das Schöne an dem Buglander, dass man tatsächlich quasi irgendwo in der Pampa anlegen kann. Wir haben eine dafür extra genehmigte Anlegestelle auf der Hirteninsel für unsere Schatzsuche. Genau, also beinhalten tut diese Piratenfahrt als erstes natürlich. Ich suche ja dann nach einer Crew. Ich bin ja dann nur der Pirat mit meinem Matrosen, Piratenmatrosen, dann alleine. Ich komme da von der letzten Linienfahrt. Unterwegs haben wir den Captain wahrscheinlich schon über Bord geschmissen. Und
also das ist der Plot. Also
das ist die
Geschichte.
Ja, kann mich schlecht selber über Bord schmeißen, aber ja, genau. Genau. Und dann bin ich da alleine und mit meinem neuen Schiff und brauche eine Crew. Und dann dürfen alle an Bord kommen. Und wenn wir dann ganz wild abgelegt haben, muss darf, soll jedes Kind ans Steuer und sich eine Urkunde verdienen, eine Piratenurkunde, das Piratenschiff über den Altmühlsee zu steuern. Und dann geht die Geschichte weiter, dass man eben einen Schatz sucht und zu einer Schatzsuche gehört natürlich eine Schatzkarte. Und wo kriegt man die her? Ja, die schwimmt natürlich in einer Flasche auf dem See und die muss erstmal gesichtet werden, dann muss man die anmanövrieren und dann muss man die da rausholen.
Mhm, spannend.
Ja, dann muss man die Karte auch noch entziffern können. Bei den kleineren ist es einfacher. Dann fährt man schon mal in Richtung Insel und sagt, naja, wo ist denn die Insel? Und bei den größeren, dann gibt es doch die Herausforderung, ja, in welche Richtung müssen wir denn? Ja, nach Norden oder nach Süden? Wo müssen wir denn hin? Für die Erwachsenen mittlerweile gibt es Koordinaten auf der Karte, die können das auch ins Handy eintippen, um zu gucken, wo der Schatz liegt. Und dann machen wir uns auf den Weg auf die furchtbare Dschungelinsel, wo es auch bestimmt noch Dinosaurier gibt. Und dort wird dann der Schatz gesucht und gefunden und dann gehen die Kinder glücklich mit dem Schatz nach Hause.
All das vermutlich sind Fertigkeiten, die man nicht in der klassischen Kapitänsausbildung so lernt, sondern das sind Dinge, die Sie als Zusatz mitbringen, aus Ihrer eigenen Persönlichkeit, auch die, vielleicht auch den Spaß an der Verkleidung oder am Schauspiel, an der Moderation. Das sind ja dann auch Dinge, die da einfließen müssen.
Da kann man sich dann komplett auslassen. Ob das mit den Kindern ist, eben, ich muss sagen, ich bin nicht die geborene Kindergärtnerin, das wäre mir tatsächlich zu stressig, aber diese eine Stunde, diese leuchtende in den Augen, diese, ja, es ist einfach schön mit den Kindern diese Piratenfahrt zu gestalten. Also mir macht es unendlich viel Spaß und ja, wie gesagt, den Kindern wohl auch.
Also aus der schüchternen jungen Frau ist eine, ja, Rampensau wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ein Showtalent geworden.
Ja, aber so tatsächlich bezeichne ich mich mittlerweile so.
Also mit einem Augenzwinkern natürlich diesen Begriff zu verwenden. Aber Sie haben tatsächlich auch Showtalent, weil Sie im Gegensatz zu Ihrem Job, der mit Wasser zu tun hat, auch in einem Bereich noch tätig sind in Ihrer kreativen Freizeit, sage ich mal, der mit dem Gegenteil von Wasser zu tun hat, nämlich mit Feuer.
Ja, kam auch unverhofft zu mir. Es gibt, manchmal kommen so Sachen, da kann man einfach nicht Nein sagen. Ich habe, als meine Tochter noch klein war und eben wir öfter im Wald waren, auf dem Abenteuerspielplatz, wurde mir auch irgendwann langweilig. Und so habe ich mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Und und irgendwann war ich dann so gut im Hula-Hoop, dass ich über die VHS dann auch Kurse angeboten habe im Hula-Hoop. Hula-Hoopen für Erwachsene eben. Ja, genau. Und egal, wo ich gehe und stehe, habe ich diesen Hula-Hoop-Reifen dabei. Und eines Tages kam jemand zu mir und hat gesagt, sag mal, würdest du den anzünden? Und ich habe einfach gesagt...
So eine Frage kriege ich nie gestellt im Leben.
Natürlich. Und dann habe ich mir einen Feuer-Hula-Hoop-Reifen gekauft und seitdem mache ich die Feuershows. Ja, die tatsächlich auch mehr im Winter sind, im Sommer natürlich auch, aber im Winter auf den Weihnachtsmärkten um, ja, Oettingen, Gunzenhausen sieht man dann doch ab und zu mal, ja, die Kapitänin mit einem Hula-Hoop-Reifen.
Die aber kein Feuer schluckt oder so.
Nein, das macht der Kollege. Der Kollege speit das Feuer und ich tanze mit dem Reifen.
Okay. Mhm. Also das alles natürlich online nachzuschauen und auch zu buchen, wer Interesse hat, unter Ihrer persönlichen Homepage phoebe-preis mit Doppel-S oder scharfem S. Ja, im Internet ist es das doppelte S. De. Dort können Sie quasi über die anderen beruflichen Aspekte von Phoebe-Preis sich informieren. Und weil wir gerade bei Sonderfahrten waren, Daniel Burmann, Kinder, Piraten sind das eine, aber die MS Altmühlsee ist auch noch offen für andere Sonderfahrten, die auch zum Beispiel in unserem Sinne musikalisch angehaucht sein könnten.
Ja, genau. Also wir haben zudem noch viele Musikfahrten. Wir bieten auch viele Fahrten zum Beispiel im Zusammenhang mit dem LBV an, weil wir ja diese Naturausrichtung haben, zum Beispiel so eine Fledermausfahrt oder so eine Mondfahrt. Ja, wir haben ganz verschiedene Dinge. Wir hatten auch sogar so eine Heavy-Metal-Fahrt angeboten.
Und gleichzeitig aber auch im Sinne von BR Heimat volksmusikalische Fahrten gibt es auch.
Genau, also wir haben jeden Freitagabend eine Musikfahrt, Abendfahrt und da haben wir von Blaskapelle bis Jazzmusiker, alles Mögliche dabei.
Und Sie freuen sich gleichzeitig über aktuelle Zahlen. Gerade gestern kam die Meldung auch bei uns über unsere Nachrichtenredaktionen. Franken ist bei Touristen so beliebt wie nie zuvor. In diesem Jahr sind mehr Menschen zu uns gekommen in unserer Region als je zuvor. Das gibt diese Halbjahresbilanz des Tourismusverbands Franken vor. Und auch das fränkische Seenland kann profitieren mit steigenden Zahlen. Auch Menschen, die länger bleiben. Auf was führen Sie das zurück? Spricht sich's rum, dass es Spaß macht und dass es sich lohnt, ins fränkische Seenland zu kommen, solche Menschen wie Phoebe Preis zu genießen auf dem Schiff und solche Erlebnisse zu sammeln?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also erstens mal sind es die interessanten Menschen bei uns in der Region, aber auch die Region hat halt insgesamt einen hohen Freizeitwert. Wir sind auch stolz drauf. Wir haben bayernweit mit die höchste Aufenthaltsdauer oder längste Aufenthaltsdauer im fränkischen Seenland. Wir hatten einen echten Boom während der Corona-Zeit und da haben halt viele neue Leute das fränkische Seenland entdeckt und ja, die kommen jetzt auch wieder zu uns zurück.
Das heißt, die Jobs auch im Tourismus sind erstmal gesichert und auch dieses Schiff wird weiterhin seine Runden drehen.
Ja, genau. Also wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und hoffen jetzt auf auch einen schönen Spätsommer noch. Und dann können Sie auch gerne zu uns kommen und dann solche Menschen wie Frau Preis persönlich dann mal erleben.
Und über Overtourism haben Sie, da befürchten Sie nicht, dass vielleicht irgendwann zu viele Menschen kommen, auch jetzt was den Naturschutzgedanken angeht. Also dass sich das immer so ein bisschen die Waage hält, das wäre schön. Aber kann man das so steuern?
Also da hatten wir noch nie ein Problem damit. Es hat so mal geheißen während der Corona-Zeit, aber wir sind weit davon entweg von Overtourism. Also unter der Woche ist bei uns relativ ruhig. Mhm. An den Sonn- und Feiertagen ist natürlich mehr los, aber insgesamt ist es sehr ausgewogen.
Gute Aussichten für Ihre Position, Frau Preis, als Schiffsführerin. Ihr Job scheint sicher und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Ihren Beruf, der auch ein bisschen Berufung ist, gefunden.
Auf jeden Fall.
Sind Sie angekommen?
Ich bin schon angekommen, obwohl ich noch nicht lange da bin. Ja, auf jeden Fall.
Dann wünschen wir Ihnen, ja, wie soll man sagen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, glaube ich, sagt man. Ne?
Genau.
Bei uns in Böhmen sagt man Ahoi, obwohl die Tschechen überhaupt kein Meer haben. Also so kann man sich auch verabschieden zumindest. Das ist wie das bayerische Servus. Das kann man sagen, wenn man kommt und auch wenn man geht. Ihnen beiden vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Rothenburger Hans-Sachs-Musik mit der Steinach-Polka und damit geht, habe die Ehre für den heutigen Tag, für den Freitagvormittag zu Ende. Wir waren heute zu Gast im fränkischen Seenland am Altmühlsee. Zu Gast waren Daniel Burmann, der Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee in Gunzenhausen. Wenn Sie Fragen haben zu Buchungen der MS Altmühlsee beispielsweise, dann wenden Sie sich an ihn. Ansonsten kommen Sie einfach an die Ufer des Gestades und während im Hintergrund die Landmusik und das Schlauchbootfahren schon thematisiert werden, verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. So schlimm eine Zeit, da